Beweggründe. Der Podcast der UNO-Flüchtlingshilfe. Wir geben Geflüchteten eine Stimme. Mit Nora Abu-Un und Peter Runstroth-Bauer. Heute zu Gast der Schwimmtrainer und humanitäre Aktivist Sven Spannekrebs.
Herr Spannekrebs, wir freuen uns, dass Sie Zeit für uns haben und wir sprechen mit einem Schwimmtrainer und humanitären Helfer. Das, finde ich, ist eine wunderbare Kombination. Als erstes aber frage ich den Schwimmtrainer, wie kann es sein, dass heutzutage in Deutschland mehr als die Hälfte der Grundschulkinder, wenn sie die Grundschule verlassen, nicht schwimmen können?
Ja, erstmal herzlichen Willkommen, vielen Dank, dass ich dabei sein kann. So, es ist eine gute Frage, für gerade wir Schwimmtrainerinnen sind dem Ganzen ja schon seit Jahren auf der Spur und beobachten das. Wir haben ja in Deutschland den großen Vorteil gehabt, oder eigentlich immer noch, dass Schwimmen Bestandteil des Schulunterrichts ist. Nur, alles wird weniger. Sowohl die Orte, an denen man noch schwimmen kann, werden weniger. Und dann auch die Menschen, die einem Schwimmen beibringen können, werden auch immer weniger. Also wir haben immer weniger Lehrerinnen und Lehrer, die diese Sonderausbildung noch machen oder gemacht haben in den letzten Jahren. Und dann hat natürlich Corona die 2 Jahre enorm noch dazu beigetragen, dass es weniger schwimmende Kinder gibt.
Was glauben Sie denn, womit das zusammenhängt? Ich meine, es ist ja im Zweifel lebenswichtig, schwimmen zu können. Wie kann es sein, dass der Wert so untergeht?
Ich glaube, das ist eine gesellschaftspolitische Diskussion, die man da führen muss und die auch in Berlin sehr stark geführt wird. Mit unserer noch regierenden Bürgermeisterin Franziska Giffey hatten wir in den letzten Jahren auch noch jemand gehabt, der dem ganzen Thema sich angenommen hat in Berlin und verschiedene Initiativen unterstützt hat, um Schwimmen wieder mehr zu den Kindern zu bringen. Es ist einfach eine Entwicklung, die sich über die letzten Jahre oder Jahrzehnte eigentlich schon angedeutet hat. Also meine Chefin hat da schon Ende der 90er Jahre mit uns drüber gesprochen, dass es schon zu beobachten ist, dass so ein Hype zwar noch ums Schwimmen stattfindet, aber man hatte schon das Gefühl gehabt, es wird weniger angenommen. Und die Schwimmbäder, wie gesagt, wurden über Jahrzehnte nicht saniert. Wir haben da einen enormen Stau. Und bei uns im Verein haben wir dann halt so reagiert, dass wir mit einem Kita-Schwimmprojekt angefangen haben und mit anderen Schwimmprojekten, um eben diese Kluft ein bisschen zu verringern oder aufzufangen, dass die Entwicklung. Aber jetzt haben wir es halt Gesamtdeutschland einfach das Thema, immer weniger Kinder lernen schwimmen.
Also ist auch hier unheimlich viel Engagement notwendig, um zum Beispiel mit solchen Projekten mehr Kinder dazu zu bringen, auch mit Abschluss ihrer Grundschulzeit auch sicher schwimmen zu können. Sie haben ja jetzt vielen Kindern und Jugendlichen in ihrer Berufslaufbahn das Schwimmen beigebracht. Darunter waren auch viele geflüchtete Kinder. Ist der Sport für Sie ein wichtiger Anker? Und wie beobachten Sie das Ankommen dieser Kinder? Ist das etwas, was besondere Bedeutung hat für Sie?
Auf jeden Fall. Also unabhängig von meiner eigenen Geschichte, auf die wir sicherlich noch zu sprechen kommen, beschäftigt mich das Thema Flucht und Integration schon aus meiner eigenen Jugendzeit. Ich bin in die Oberschule gekommen, da hatten wir unweit von uns einen großen Krieg in Ex-Jugoslawien, wo wir Klassenkameradinnen und Klassenkameraden hatten, die von dort geflohen sind. Und wie funktioniert Integration? Dadurch, dass man Gemeinsamkeiten miteinander hat und diese Gemeinsamkeiten auch lebt. Und Sport ist halt eine dieser Gemeinsamkeiten. Und da haben wir einmal das Thema, man kommt zusammen, man lernt andere Menschen kennen, man lernt sich vielleicht auch mal anders kennen. Und natürlich dann beim Schwimmen halt das Thema, Schwimmen zu lernen. Es ist in Deutschland ein Grundgut, dass man Schwimmen lernt. Und so sollen halt auch alle Newcomer, die hier ankommen bei uns, eben auch schwimmen, die Chance haben, schwimmen zu lernen. Und ja, wir haben verschiedene Projekte im Verein organisiert und die ich begleitet habe und teilweise auch mit durchgeführt habe und die alle sehr gut waren. Und Wie ist es für die Kinder? Es hängt wirklich davon ab, woher kommen die Kinder? Wie war ihre eigene Fluchtgeschichte? Gerade bei Kindern, die eben beispielsweise übers Mittelmeer geflohen sind, hat man halt natürlich auch ein Trauma vorliegen. Und da müssen dann halt die Trainerinnen und Trainer auch besonders drauf eingehen.
Da würde ich gerne einhaken. Was erfahren Sie denn von diesen Geschichten, über diese Geschichten? Wie sind Sie womöglich involviert auch in Traumata, in Problemgeschichten?
Also bei den Schwimmunterricht, bei dem Schwimmunterricht für die Kinder aus Flüchtlingsunterkünften in Berlin, da versucht man gar nicht so tief reinzugehen in die einzelnen Geschichten. Man versucht den Kindern einfach wirklich was anderes mal mitzugeben in dem Alltag, dass sie was anderes erleben. Aber man selbst merkt es natürlich, wenn man anfängt, ins Wasser zu gehen und Kinder noch nicht schwimmen können und noch keine Wassererfahrung haben oder nur die Negativerfahrung haben, dass es schwieriger ist, den Kindern Schwimmen beizubringen. Auf der anderen Seite erfahren wir aber auch, wie die Kinder leben, wie die Familien teilweise untergebracht sind und was ihnen dort für Schwierigkeiten auch im Alltag entgegenkommen, sei es nur die Probleme in der Schule oder gewisse andere Dinge einfach zu lösen.
Das heißt, Sie versuchen so ein bisschen mehr eine neue Welt aufzumachen und vielleicht auch ein bisschen abzulenken und Freude rüberzubringen am Sport, am Gemeinsamen.
Genau das. Ja. Also es geht wirklich darum, den Kindern einfach sie mal rauszuholen aus der überlauten Gemeinschaftsunterkunft und in die sehr laute Schwimmhalle zu holen.
Zwei ihrer Schwimmschülerinnen sind vielen unserer Hörerinnen und Hörern, glaube ich, seit der Netflix-Dokumentation sicherlich bekannt, Yusra und Sarah Mardini. Wie war die Zusammenarbeit mit diesen beiden jungen Frauen?
Besonders auf jeden Fall, auch für mich. Ich möchte es auch gar nicht Arbeit nennen. Also das ist das, was wir relativ schnell abgelegt haben, als die beiden 2015 bei uns im Verein ankamen. Waren wir wirklich relativ schnell eigentlich Freunde. Und das ist bis heute das Wichtigste in dieser ganzen Geschichte, dass ich zwei Freundinnen habe, auf die ich mich in meinem Leben verlassen kann und die ich auch nicht mehr missen möchte. Und alles andere, was die eher in Arbeitsbereiche ging, ob es jetzt das Schwimmtraining war oder die Geschichte um Sarah in Griechenland. Das sind Sachen, die einfach ja immer viel Spaß gemacht haben, auch wenn also die Sache mit Sarah, ihre Festnahme in Griechenland war nun definitiv kein Spaß, aber dass man dort sich einbringen konnte, dass ich mit den beiden was machen konnte, das hat mich immer sehr motiviert und motiviert mich bis heute auch.
Jetzt haben Sie Yusra Mardini seinerzeit fit gemacht für die Olympischen Spiele in Rio mit der Vorgeschichte der Flucht der beiden von der Türkei in einem Schlauchboot, das zu kentern drohte, bis nach Lesbos, dass die beiden über 3 Stunden mitten in der Nacht schwimmend sicher an Land gebracht haben. Mit dieser Vorgeschichte könnte ich mir vorstellen, eine vollkommen surreale Entwicklung, die sich dann weiter gesponnen hat, oder? Wie schauen Sie da heute zurück? Wie fühlt sich das an?
Ja, eine sehr verrückte Geschichte, definitiv. Für uns ist es allerdings auch so, wir haben das Ganze nicht geplant. Also als die beiden bei uns im Verein ankamen, ging es darum, anzukommen. Also den beiden zu helfen, in Deutschland sich zurechtzufinden, sich in Berlin zurechtzufinden und anzufangen, ein neues Leben aufzubauen. Das war die Motivation des Vereins, meiner Chefin und von mir, zum Anfang die Türen aufzumachen. Und alles andere, was sich dann ergeben hat, war einfach Geschichte oder ist dann Geschichte. Denn dass ein paar Wochen später der IOC-Präsident das Refugee Olympic Team verkündet, dass ich unbedarft eine E-Mail ans IOC schicke und auch noch eine Antwort bekomme, das sind alles so Steps, die dann einfach kamen und dann jemand die Geschichte liest und die Idee hat, daraus einen Film zu machen, das dann halt das Nächste, was halt so spontan passiert ist und was nicht geplant war von uns, sondern es ist einfach passiert.
Das klingt wunderbar, ja. Und trotzdem komme ich nochmal auf den ersten Punkt zurück, das Ankommen. Der Sport spielt da eine wichtige Rolle ist die groß genug in unserer Gesellschaft oder müsste da mehr getan werden aus Ihrer Sicht?
Als Sportler, Trainer, jemand, der im Sport arbeitet, sage ich, nein, der Sport ist immer noch unterbewertet in unserer Gesellschaft und zwar nicht nur im Leistungssport, sondern auch in allen anderen Bereichen. Wenn man sich schaut, Sport ist so in der Gesellschaft so breit gefächert. Wir reden dort über Gesundheit, wir reden über das Thema Integration, wir reden über das Thema Inklusion, wir können über Arbeit reden, Trainerinnen und Trainer, die bezahlt werden. Dazu haben wir ein Projekt auch in Berlin gemacht, das Flüchtlinge zu Schwimmtrainerinnen ausgebildet hat, die alle dann, oder nicht alle, aber ein Großteil im ersten Arbeitsmarkt eine Stelle gefunden haben. Wir haben das Thema Bildung. Wir haben also alle gesellschaftlichen, politischen Bereiche fest irgendwo der Sport an. Und ich glaube, wenn die Bundesregierung oder Politik in Deutschland an sich etwas den Sport den richtigen Stellenwert geben wollen würde oder könnte, gehört er eben wie die Kultur auch direkt ganz oben angesiedelt im Bundeskanzleramt oder bei uns in Berlin in der Senatskanzlei. Denn es ist so themenübergreifend und so viele Schnittmengen und das erlebt man halt auch jeden Tag, wenn man im Sport unterwegs ist.
Kommen wir zum Film. Ich finde es immer unheimlich spannend zu erleben, zu erfahren, wie, wenn so eine Geschichte dann tatsächlich verfilmt wird, Matthias Schweighöfer hat sie dargestellt in Die Schwimmerinnen, wie das denn im Vorfeld so abgelaufen ist. Wie bereitet man sich denn da vor? Welche Rolle war Ihre tatsächlich im Rahmen dieses Filmes?
Ich habe verschiedene Rollen übernommen. zum einen erstmal auf Matthias zu sprechen zu kommen. Es war, glaube ich, ein Glücksfall, dass Matthias verfügbar war und dass er auch die Lust hatte, meinen Part zu spielen. Denn er hat das für mich sehr, sehr gut gemacht. Und ich habe mich enorm auch gefreut, ihn kennenlernen zu dürfen. Also Matthias ist einfach ein total guter Kerl, ein total lieber Typ. Und wir haben uns getroffen gehabt, bevor er nach London zum Drehbeginn gefahren ist und haben einfach 2 Stunden miteinander verbracht. Und den größten Teil davon haben wir nur uns ausgetauscht. Wie ist unser Leben? Wie ist sein Leben? Und ganz wenig davon war dann wirklich ganz spezifisch auf die Rolle bezogen. Mhm. Ich habe ihn nie gefragt, ob er sich in dem Vorgespräch sozusagen einfach nur meine Art und Weise, mein Habitus abgeguckt hat oder ob das auch von ihm anders geplant war. Denn ich hatte wirklich mehr so überlegt, okay, was möchte er sehen, was musst du machen, was musst du tun? Und am Ende war es aber allerdings halt ganz anders.
Haben Sie sich denn selbst wiedererkannt, wenn Sie sagen Habitus?
Ja, auf jeden Fall habe ich mich selbst wiedererkannt. Nun muss man halt sagen, dass so ein Film ja nie die ganz breite Facette der Geschichte darstellen kann, sondern nur partiell sich Dinge rausnimmt, die dann halt in den Spannungsbogen eingebracht werden. Und ich hatte mal in einem anderen Interview gesagt, dass im Film bin ich immer der Lachende und Lächelnde und positiv Denkende. Es gab halt auch Tage, an denen ich abends dann zu Hause saß und dachte, oh mein Gott, wie willst du das jetzt noch weiter überstehen? Aber wir haben alles überstanden und gerade bei dieser schönen Geschichte Olympia war es einfach auch besonders cool.
Und wie stellt der Film oder übersetzt der Film die tatsächliche Geschichte der beiden und von Ihnen? Ist das nah an der Wahrheit? Es heißt ja eine Netflix-Dokumentation.
Also es ist ein Featured-Film, also es ist die Wahrheit bildet sozusagen den Rahmen und in diesen 2 Stunden, die halt da ganz effektiv die Geschichte aufgefasst wird, kriegt man halt nicht das rein, was wir alles erlebt haben. Und es gibt Teile, die sind dazu erfunden worden, beispielsweise immer wieder kam die Frage, die versuchte Vergewaltigung von Yusra in dem Film, die gab es für sie Gott sei Dank nicht. Aber das Filmteam, die Regisseurin und auch wir am Ende fanden es gut, dass es mit reingenommen wurde, denn es passiert jeden Tag jemand anders auf der Flucht und wahrscheinlich mehreren und ja, das wissen wir alle drei, glaube ich, dass es halt der Realität entspricht, aber eben nicht der Realität von Yusra und Sarah oder unserer Realität in dem Fall. Aber wir, als wir den Film das erste Mal gesehen haben, waren wir in einem Kino alleine mit dem Produzenten Eric Fellner und Regisseurin Sally El-Husseini und haben den Film geschaut. Und wir haben den Film geliebt vom ersten Augenblick an, wir drei. Und wenn man sich die ganze Geschichte natürlich so erlebt hat und mit angeschaut hat, dann kann ich natürlich sagen, man hätte wahrscheinlich 5 verschiedene Filme aus dieser ganzen Sache machen können mit unterschiedlichen Fokus. Jetzt ist es der Fokus ganz klar auf die Flucht und auf die positiven Entwicklungen mit den Olympischen Spielen. Und das finden wir auch gut so, wie es ist.
Das ist das, was mich auch unheimlich überzeugt hat, als ich diesen Film zum ersten Mal gesehen habe, der für mich auch sehr berührend ist, weil er eben auch die Stärke, die Durchsetzungskraft und die Willenskraft der beiden genauso darstellt, wie auch eben ihr Engagement für diese beiden. Ist das ein Film, der auch wirken kann, indem er gesellschaftliches Denken verändert in diese Richtung?
Ich glaube ja. Man muss natürlich vorsichtig sein. Am Ende ist es ein Film und wir reden da über Kunst. Und ich denke, dass der Zuschauende wird das immer anders auffassen. Da gibt es die ganze Facette. Ja, da gibt es auch Leute, die den Film nicht mögen. Da gibt es Leute, denen er zu unpolitisch ist. Ja, auch das, diese Meinung findet man. Aber trotzdem glaube ich, dass er erstmal eine Hürde überwinden kann in einer Denkweise, die bei vielen vielleicht vorherrscht oder die sich nicht mit dem Thema Flucht auseinandersetzen. Nämlich Ressentiments gegenüber Menschen, die vor Verfolgung, Krieg und Vertreibung ihr Land verlassen müssen. Deswegen glaube ich schon, dass es da einen Effekt gab und Effekt auch weiterhin geben wird, denn der Film wird weiterhin geguckt, wie ich immer wieder feststelle, auf meinen Social-Media-Accounts. Ja, aber ich glaube, dass man eines nicht verkennen sollte und das ist, ein Film oder eine Dokumentation wird nicht die Welt verändern und wird auch nicht die Menschheit umdenken lassen, sondern das, was da passiert, das passiert jeden Tag, das passiert bei den Kollegen von UNHCR jeden Tag im Field und von ganz vielen anderen NGOs, die eben jeden Tag mit diesen Menschen, die geflohen sind, zusammenarbeiten müssen.
Was kriegen Sie denn für ein Feedback tatsächlich? Also wenn Sie sagen, es gibt Leute, die mögen den Film nicht, da habe ich vorhin aufgehorcht. Wie ist das Feedback in dem Fall denn?
Ich glaube, das ist eine ganz breite Sache, die man halt bei Filmen hat. Zum einen gibt es dann die professionelle Kritik, die ich höre, dass er manchmal etwas langatmig ist. Ich habe den Film mittlerweile 10-mal gesehen. Aber ich kann es vielleicht verstehen, warum man das so sehen kann. Ich sehe es nur nicht so. Ich stimme der nicht überein. Dann gibt es natürlich auch Kritik, eben wenn es dann gerade, wenn man mit intellektuelleren Flüchtlingen spricht, ja, die eben eher das Politische gesehen hätten, ja, gerne mehr die politische Dimension, was in Syrien passiert und vielen anderen Staaten. Das ist dann so die Kritik. Viele reden dann auch manchmal von, der Film ist ein bisschen cheesy. Das ist dann so, das ist genau das, was wir ja wollten. Ja? Also für Sarah, Yusra und für mich war es eben wichtig, dass wir was haben, was man gerne schaut und nicht, wo man eben rausgeht und erstmal die ganze Welt in Frage stellt. Ja? Das machen wir, wenn wir in die Nachrichten schauen, wenn man sich Berichte durchliest. Dann kommt man eher in Zweifeln, was dort passiert. Und dieser Film war für uns eben wichtig, dass man so nicht das Sofa verlässt. Das ist ja Netflix-Film. Ja.
Das Sofa. Ja. Auch schön. Aber es ist ja auch immer wieder wichtig, natürlich, es geht ja nicht darum, alle glücklich zu machen mit so einem Film, ne? Oder dass alle mit einer Meinung, einer einheitlichen Meinung rausgehen, sondern dass er eben Themen aufwirft, Fragen aufwirft und dass man weiter sprechen kann drüber.
Und Sie haben ja auch gesagt, Achtung, das ist jetzt Kunst. Damit wird die Welt noch nicht verändert. Und das bringt mich gleich dazu, dass man eben vom Sofa auch aufstehen muss, um etwas zu tun. Und Sie sind nicht nur als Schwimmtrainer aktiv und setzen sich ein, sondern Sie sind auch mit Begründer einer NGO, Free Humanitarians, und setzen sich dort insbesondere auch für die Angeklagte Sarah Mardini ein. Sie hat immerhin 3,5 Monate im Gefängnis gesessen und der Prozess ist noch nicht zu Ende. Was hat sie darüber hinaus für dieses Engagement motiviert? Sie kennen sie nun, aber es gibt ja viele humanitäre Helfer, und denken wir an die Seenotretter im Mittelmeer, die natürlich auch staatlicherseits von Ländern eben dann verfolgt werden und Prozesse vergegenwärtigen müssen.
Weil Sarah Mardini ja auch sich in der Flüchtlingshilfe engagiert, ne? Muss man vielleicht noch dazu sagen, das ist eben der Hintergrund des Vorwurfs oder der Vorwürfe.
Ja, also erstmal, ich war auf Lesbos, bevor Sarah verhaftet wurde, und habe mir angeschaut, was sie und ihre Kolleginnen dort gemacht haben. Ich habe mich auch mit UNHCR ausgetauscht, was auf Lesbos alles passiert. Und bin eigentlich in dem Sommer dahin gefahren, um auch meinen Horizont zu erweitern zum einen, und zum anderen auch mir Gedanken darüber zu machen, okay, wie kannst du dich in Zukunft mehr einbringen? Das, was du zu Hause machst, ist alles schön und gut, aber wo kannst du vielleicht mehr erreichen und mehr machen? Und wir sind im Sommer 2018, und im Spätsommer kam dann halt morgens sehr früh der Anruf von einer Freundin von Sarah, dass Sarah verhaftet wurde. Und in dem Moment hat man nicht überlegt, helfe ich jetzt, sondern nur, das ging eigentlich nur die ganze Zeit um das Wie. Und ich beobachte diese gesamte Kriminalisierung von humanitärer Hilfe schon länger. Also auch schon 2018 war es mir bewusst, dass es das gibt, bevor Sarah verhaftet wurde. Und natürlich bin ich dem Ganzen sehr skeptisch gegenüber. Und ich glaube, wir verlieren allmählich in Europa auch so die allgemeinen Werte, die wir eigentlich auch mal mit der UN zusammen verbrieft haben. Und ich hoffe, dass es da irgendwann wieder eine Umkehr gibt. Was nicht heißen soll, ist, dass ich nicht ein Verständnis habe für Menschen, die dort leben. Ich habe das, wie gesagt, gesehen, was auf Lesbos passiert und wie die Menschen dort in Moria gelebt haben. Ich habe auch mit Einheimischen gesprochen. Und ja, wenn man mit den Leuten redet, dann hört man halt auch mal die andere Seite. Und ich habe mit ganz wenigen gesprochen, die gesagt haben, ich mag keine Flüchtlinge. Sondern die haben gesagt, das ist kein Umstand für keinen. Und da muss man halt genauso anfassen und sagen, okay, wie können wir denn in Zukunft Fluchtwege schaffen, die eben nicht auf einem Olivenhügel enden. Und dann müssen wir uns aber auch trotzdem damit auseinandersetzen, dass wir eine Verpflichtung haben, Menschen das Leben zu retten, die auf dem Mittelmeer straucheln, oder Menschen, oder noch anders gesprochen, in einer Gesellschaft, wir erwarten Zivilcourage in so vielen Sachen. Und das, was dort auf Lesbos passiert ist oder was die Seenotrettung macht, das ist vielleicht die höchste Art und Weise, Zivilcourage zu zeigen.
Wie können Sie ihr denn eigentlich im Moment helfen? Sie haben selber gerade gesagt, 2019 kam, glaube ich, die Info, dass sie verhaftet wurde, beziehungsweise verhaftet
2018 wurde. 2018, im Ende August.
2018, das heißt, das ist jetzt schon einige Jahre her. Das entwickelt sich so schnell nicht von heute auf morgen. Wie ist denn im Moment der Stand und was können Sie denn im Moment tun überhaupt?
Also das Gute ist ja, dass alle, die verhaftet wurden aus diesem Bereich, nach 3,5 Monaten wieder aus dem Gefängnis kamen. Diese 3,5 Monate waren sehr intensiv, was wir in der Zusammenarbeit mit Medien, aber auch mit anderen Organisationen geleistet haben, war, glaube ich, als Gruppe sehr, sehr gut. Wir hatten auch die Unterstützung, politische Unterstützung gehabt, das hat viel geholfen. Danach kamen die Leute wieder raus aus dem Gefängnis und seitdem versuchen wir halt auch die Arbeit oder das, was wir dort tun, mit denen zu koordinieren und auch die Leute in dem Lead zu haben. Und das ist einmal Sarah natürlich, aber dann ist es noch der deutsche Sean Binder und Nassos Karakitsios, der in Griechenland lebt, aber halt auch noch viele, viele andere. Wir haben ja noch andere Leute, die in dieser Anklage, es ist ja der größte Fall in Europa mit ursprünglich mal 36 Leuten, gegen die ermittelt wurde. Und Jetzt sind wir noch bei 24, denen eine Anklage droht, eine weitere Anklage droht. Die erste Anklage wurde fallen gelassen im Januar. Da ging es um die sogenannten Ordnungswidrigkeiten, aber da können wir uns nicht falsch parken drunter vorstellen, sondern dazu gehört nach griechischem Recht auch Spionage. Und jetzt geht es halt um die harten Betrugsfälle, die Vorwürfe, die es halt dort gibt gegen die Angeklagten, die allerdings nicht nur unsere Anwälte, sondern viele andere, Human Rights Watch, der Menschenrechts, Hohe Kommissar der Vereinten Nationen, wie auch ich selbst kann ein bisschen lesen, festgestellt habe, dass es da eigentlich nichts gibt, worüber wir uns Gedanken machen müssen, dass es einen Grund zu einer Verurteilung führen kann.
Ja, also besser.
Und der UNHCR ja auch klar in seiner Haltung ist zu der, ja, man muss sagen, der tödlichsten Grenze dieses Kontinents, wenn alleine seit 2014 rund 25.800 Menschen im Mittelmeer ihr Leben verloren haben und da kommt sicherlich noch eine Dunkelziffer hinzu. Und der Hohe Kommissar Filippo Grandi sagt, das ist keine Sache der Politik, die Seenotrettung, sondern das ist eine Selbstverständlichkeit, ein Recht, dass du gerettet wirst im Mittelmeer. Und auf der anderen Seite man eben keine politischen Lösungen bisher sieht, die Europa eben für einen legalen Zugang und legale Wege, damit die Menschen nicht übers Mittelmeer kommen müssen, sorgt. Ich sehe auf der anderen Seite, und deswegen fand ich gut, dass Sie das so betont haben, als Sie in Lesbos das erste Mal waren, dass Sie auch gesprochen haben mit den Betroffenen, die dort vor Ort sind. Natürlich, wenn ein Flüchtlingscamp für 2.500 Menschen ausgelegt ist und es sind über 20.000 da in verschiedenen Größenordnungen, ja, natürlich lässt man dann auch die Bevölkerung vor Ort mit dieser Herausforderung allein und das geht einfach nicht.
Ja, genau das ist es. Und wir gehen halt in der Politik, oder die Politik schafft es eben nicht, das große Ganze einfach mal anzugehen, weil natürlich sehr viele Stimmen da mit reinspielen und viele Interessen. Wir haben jetzt 27 EU-Mitgliedstaaten, aber, und das ist halt super schwierig, ja. Aber so wie wir vorgehen, werden wir halt keine Lösung finden. Wir müssen eben alle Schichten bearbeiten. Es muss darum gehen, Fluchtursachen zu bekämpfen. Hört sich so radikal an, aber mir fällt jetzt gerade kein anderes Wort ein. Wir müssen daran arbeiten, dass Menschen nicht mehr fliehen müssen. Ja. Das ist das eine. Daran müssen wir aber auch als Gesellschaft unsere Verantwortung auch mal anerkennen. Wir alle haben irgendwelche Smartphones, wofür Menschen, ja, Kinder zur Arbeit gezwungen werden, um irgendwelche seltenen Erden rauszuholen. Ich möchte niemandem sein Smartphone verbieten. Ich habe auch alles von Apple hier jetzt rumzustehen. Aber wir müssen da eben dran arbeiten und das in unser Gewissen reinbringen. Und dann müssen wir natürlich einmal, wie gehen wir mit der Flucht an sich um, mit den Menschen, die ankommen? Und dann eben auch, wie gehen wir in den, gerade dort, wo die Eintrittspunkte sind, wie schaffen wir es dort, die Gesellschaft zu entlasten oder mitzunehmen? Auch das wäre ja eine Möglichkeit, dass man eine Möglichkeit schafft, dass dort ein Vorteil, eine Art Wirtschaft sich auf Lesbos entwickelt. Auch das wären ja Möglichkeiten. Das sollte nicht die Lösung sein, aber um alles zu lösen, aber eben um das Verständnis dafür halt aufrechtzuerhalten, wäre es halt, müsste man das alles mal in ein großes Konzept bringen.
Das ist auch so ein Bildungsthema, ne? Das Smartphone, das Laptop, das Notebook, das Auto mit der E-Batterie und so weiter und so fort. Das muss man sich einfach mal alles klar machen.
Und Sie haben eigentlich beschrieben, was meine und unsere Arbeit der UNO-Flüchtlingshilfe ist. Wir unterstützen den UNHCR, der natürlich auch hilft, Fluchtursachen zu bekämpfen und sich um die Menschen kümmert. Wir unterstützen Projekte in Deutschland, aber wir unterstützen eben auch die Seenotretter. Organisationen, die natürlich wichtig sind, um Leben zu retten im Mittelmeer. Sie unterstützen auch den UNHCR. Wie sieht das konkret aus?
In erster Linie unterstütze ich Yusra Madini als UNHCR Goodwill Ambassador. Aber
die jüngste, glaube ich, jemals gewesene, oder?
Genau, sie ist ja 2016 schon Supporterin geworden. Dort war sie 18. Ja. Und ein halbes Jahr später, glaube ich, war sie dann auch offiziell Sonderbotschafterin. Und da habe ich sie halt bei vielen Reisen begleiten dürfen, was natürlich auch mich selbst sehr interessiert hat und sehr spannend war. Und dann blieb allerdings der Kontakt auch für mich immer zu UNHCR, ob es in Griechenland war mit den Kollegen, die dort unterwegs waren, oder ich war auch mal in Bosnien und habe dort mit UNHCR-Leuten zusammengearbeitet. Und natürlich bis heute, wenn wir Sachen haben, ich arbeite sehr eng mit den deutschen Kollegen, vor allen Dingen mit der Unternehmenskommunikation sozusagen zusammen. Und natürlich aber auch mit den Betreuern fürs Goodwill Ambassador-Team. Und ja, was mache ich? Also erstmal, ich versuche mich immer zu bekennen, dass ich die Organisation an sich unterstütze und einen Wert sehe im UNHCR und in der Arbeit, die dort stattfindet. Und ja, dann, wenn ich Themen habe, wo ich merke, da gibt es Überschneidungen oder Schnittmengen, dass man dann halt da miteinander drüber spricht. Und so beispielsweise eben dieses Flüchtlingstrainer-Programm, wo halt sofort klar war, okay, da muss man eben auch mit UNHCR was machen, um das halt nach vorne zu bringen. Nicht nur das Projekt an sich, sondern auch, um aufzuzeigen, dass Integration anders laufen kann.
Also wenn man jetzt sich mal überlegt, was sie alles machen, spätestens dann ist klar, dass sie keinen 9-to-5-Job haben. Jemand, der sich so engagiert hat, das nie. Sie arbeiten seit vergangenem Jahr auch noch als PR-Manager für die Special Olympics World Games, die im Sommer in Berlin stattfinden. Ich habe hier und da ein bisschen was drüber gelesen und ich könnte mir vorstellen, dass sie die Tage zählen, bis es losgeht. Das ist ein Riesenprojekt und es ist wahrscheinlich wahnsinnig aufregend. Lassen Sie uns ein bisschen teilhaben daran, was Sie da machen und wie es aussieht und sein wird.
Ja, gerne. Also ich wurde letztes Jahr angerufen, gefragt, ob ich mir nicht vorstellen könnte, die regionale Stakeholder-Kommunikation zu machen. Dadurch,
Also
dass ich eben sehr
Stakeholder,
eng von
alle, die irgendwie einen Anspruch geltend machen, ne, im Kontext dieser Spiele.
genau, die irgendwie integriert werden können
Ja.
in diese Spiele. Also Sportvereine, Schulen, Behörden, Unternehmen, regionale Unternehmen. Und da habe ich gesagt, ja klar, mache ich gerne. Finde ich erstmal spannend, ist auch was ganz anderes mal. Und ja, wir haben im Sommer hier in Berlin über 10 Tage Gäste aus über 190 Nationen. Wir reden immer von Delegationen. Wir haben über 7.000 Athletinnen und Athleten hier. Das Ganze, um das mal einzuordnen, bei den Olympischen Spielen sind 10.500 aktive Sportlerinnen dabei. Bei den Paralympischen Spielen, die immer ein paar Wochen nach den Olympischen Spielen stattfinden, sind es 4.400 beim letzten Mal gewesen. Also die Special Olympics World Games liegen genau dazwischen. Und es ist halt damit eine der größten Multisportveranstaltungen und die größte für Menschen mit geistiger Behinderung. Und wir haben enorm viel Freude jeden Tag. Wir haben Kollegen mit geistiger Beeinträchtigung bei uns. Das ist für mich auch eine Bereicherung, jeden Tag mit diesen Kolleginnen zusammenzuarbeiten. Und ja, enorm viel Freude. Und auch da ist wieder das Thema übergeordnet. Es geht um Leistung, es geht auch um Medaillen, es geht um Platzierung, um sich zu verbessern. Aber eigentlich geht es um das Thema an sich, Inklusion. Und ähnlich wie bei unserem Thema mit Flüchtlingen, ja, arbeiten wir halt daran, Vorurteile abzubauen und vor allem auch daran, dass Vorurteile nicht mehr das Urteilsvermögen einschränken. Das ist für uns eben wichtig, dass wir es schaffen, dass man rauskommt aus diesem abgeschlossenen Denken, wir haben die Werkstätten für diese Menschen und das war es. Nein, sind eine Bereicherung für die Gesellschaft jeden Tag und auch dort ist Sport eine Möglichkeit für Inklusion, eine Möglichkeit, sowohl den Betroffenen zu helfen, aber auch gesellschaftlichen Mehrwert zu schaffen. Und das muss noch viel mehr rauskommen. Wir haben überall Fachkräftemangel und auch Menschen mit geistiger Beeinträchtigung können enorm viel leisten.
Wissen Sie, das war ein wunderbares
Ja.
Schlusswort, weil meine Frage, die eigentlich in die Richtung geht, was motiviert Sie jeden Tag an so vielen Stellen so viel zu tun und zu bewegen, sich zu engagieren, die haben Sie so großartig beantwortet, weil sie zeigt, Jeder und jede kann tatsächlich etwas tun. Und wenn es nur ein Ausschnitt ist, man muss nicht gleich an so vielen Stellen tätig sein, wie Sie das sind. Wenn es nur ein Ausschnitt ist, der bringt uns alle weiter. Und das ist eigentlich eine wunderbare Botschaft.
Ja, und wir sehen, wie Sie strahlen, wenn Sie darüber sprechen. Also das scheinen Sie glücklich zu machen. Und deshalb, ich glaube, das ist auch ein Motivator, ein Treiber, ne?
Ist es. Ja. Jeden Tag. Ich sage immer, ich möchte jeden Morgen aufstehen und mit Freude zur Arbeit gehen. Ich muss nicht immer alles mögen, aber zumindest die Freude dabei muss dabei sein.
So soll es sein. Dankeschön.
Ja. Dankeschön, Herr Spannerkrebs.